SRF 2 Kultur.
Beim Stichwort Tibet fällt zuerst vielleicht der Dalai Lama ein. Der höchste Lehrer des tibetischen Buddhismus ist für viele ein Vorbild und gilt als weise. Dieses Bild passt ins Klischee von ganz Tibet, ein mystischer Ort mit großer spiritueller Bedeutung. Genau diese Bilder und Klischees tauchen auch sehr oft in Comics auf. Dazu eröffnete diese Woche eine Ausstellung im Museum Rietberg in Zürich. Tibet in Comics. Antonia Moser hat die Ausstellung besucht.
Im kleinen Ausstellungsraum fallen als erstes die vielen bunten Comics auf, die man auf Sesseln und Kissen lesen kann. Alle haben etwas mit Tibet zu tun. Das Land im Himalaya scheint ein beliebtes Comic-Sujet. Das bestätigt Alexandra von Przyszowski, die Kuratorin für China und den Himalaya-Raum im Museum Rietberg.
Tibet ist eigentlich schon früh Projektionsfläche für Fantasien, für Sehnsüchte, für Mythen, besonders eben von Europäern. Vielleicht, weil es so weit weg ist, weil es so unzugänglich war, weil man so wenig davon wusste. Vielleicht auch, weil die Berge so nah am Himmel waren, also dass Tibet immer so als Axis Mundi galt, als das Paradies auf Erden ganz nah irgendwo an himmlischen Gefilden, hat man schon früh immer wieder Sachen hinein interpretiert und die kommen dann in der Comic-Literatur, werden die ganz stark aufgenommen und wieder umgesetzt.
Und genau diesen Quellen für die Comics geht die Ausstellung nach. Alexandra von Przyszowski gibt ein Beispiel einer esoterischen Autorin aus dem 19. Jahrhundert.
Ein Thema ist Helena Blavatsky, die ihr mystisches Wissen angeblich aus Tibet hat, von dem, was wir heute wissen, aber nie selber in Tibet war und über Telepathie ihre Informationen von Meistern erhalten hat. Das, was sie über Tibet erzählt und auch über tibetische Lehre, entspricht eigentlich nicht dem, was man in Tibet selber findet. Aber ihre ganzen Theorien sind dann sehr stark in Europa rezipiert worden und kommen dann auch in Comics vor. Zum Beispiel ein Standard-Idee sind die schwebenden Mönche.
Ein solcher schwebender Mönch erscheint dann in einem Donald Duck-Comic von Karl Barks und verkündet anscheinend großartige Weisheiten.
Diese eine Szene, wie Donald Duck ganz frustriert ist und er geht in den Hindukusch zum Lama Brahma, den dann zurückschickt und dann gibt er ihm die große Lehre mit: Wisse, wir alle sind nur Maiglöckchen auf den Flügeln des universellen Frosches. Und das ist ein wunderbarer Satz, weil das ist genau dieser Satz, der immer wieder kommt, dass wir alle sind nur irgendetwas auf dem universellen Irgendetwas und das hier völlig keinen Sinn macht. Und Donald Duck sagt ja auch, ist ja irre. Und er geht ganz befriedigt weg, während der Lama Brahma weiter einen halben Meter über dem Grund schwebt.
Doch nicht nur Donald Duck findet in Tibet Erleuchtung. Noch viel mehr Superhelden reisen in Comics nach Tibet. Alexandra von Przyszowski gibt Beispiele.
Da gibt es die Superhelden, die entweder ihr geheimes Wissen aus Tibet beziehen. Das ist der grüne Lama, der ganz zentral ist bei uns auch auf dem Plakat, der eben die Botschaft des Friedens aus Tibet weiterbringen möchte und dann gegen das Verbrechen kämpft. Und wenn der das tibetische Mantra Om Mani Padme Hum spricht, dann verwandelt er sich in den grünen Lama und hat Superkräfte. Und wenn er das rückwärts aufsagt, dann ist er wieder ein amerikanischer Playboy. Aber es gibt auch Thunderbolt, der sein geheimes Wissen aus Tibet hat, oder Dr. Strange oder selbst Buffy, die Dämonenjägerin. Auch die geht nach Tibet, um dort den inneren Frieden zu finden. Und in ihrem Tibet erinnern eigentlich nur noch die Yaks an Tibet überhaupt. Das sieht sonst überhaupt nicht mehr tibetisch aus.
Doch die Ausstellung beschränkt sich nicht nur auf westliche Helden, die ein klischeehaftes Tibet besuchen. Alexandra von Przyszowski.
Wir möchten in dieser Ausstellung zeigen, dass es auch in Tibet selber eine Art Tradition zumindest der Bildergeschichten gibt, und zwar auf den tibetischen religiösen Bildern, den sogenannten Tankas. Da gibt es mehrere Tankas, die verschiedene Geschichten in mehreren Szenen erzählen. Und wir zeigen ein religiöses Bild mit Szenen aus dem Leben des heiligen Eremiten und Yogi Milarepa, der nicht nur in Tibet immer noch eine der beliebtesten Figuren ist, sondern auch im Westen sehr bekannt ist.
Diese alten tibetischen Bildergeschichten dienen als Vorbild für moderne Comics, die es in der Ausstellung auch zu sehen gibt.
Das sind biografische Comics, wo gezeigt wird, wie die Biografien verschiedener Heiliger oder auch historischer Persönlichkeiten in Comics umgesetzt werden. Und das sind Comics, die sowohl aus Europa stammen, wie die Lebensgeschichte des Milarepa, als auch aus Japan, Comics aus Indien und auch Comics aus Tibet, zumindest aus der Exilgemeinde der Tibeter in Dharamsala. Ein Comic sogar in Tibetisch. Auch heute wird jetzt bei den jungen Tibetern wird der Comic als Medium benutzt, um an die Menschen ranzukommen und ihre religiösen Inhalte zu vermitteln.
Und auch in diesen Comics ist Tibet ein Ort der Weisheit, ganz ähnlich wie in westlichen Comics.
Antonia Moser war im Museum Rietberg in Zürich. Die Ausstellung zu Tibet in Comics läuft noch bis zum 10. November.
Bücher, die vom Himmel fallen.
Ein kurzes Buch über das Sterben. Das klingt schon ziemlich schwer. Das aktuelle Buch des polnischen Schriftstellers Andrzej Staszczuk ist dann aber ein dünnes, leichtes Buch, knapp über 100 Seiten dick. Man kann es gut mit sich herumtragen. Inhaltlich ist es aber alles andere als klein und dünn, meint Nicola Steiner in ihrem Buchtipp.
Kurzes Buch über das Sterben heißt es, das neue Buch von Andrzej Staszczuk. Und es versammelt 4 Prosatexte, die das Sterben zum Thema haben. Die erste Geschichte handelt vom Sterben der Großmutter, die eine große Erzählerin war und Staszczuk stark geprägt hat. Hier blitzt ein Grundthema Staszczuks auf, der Epochenbruch, der in allen Büchern des 52-jährigen polnischen Schriftstellers und Journalisten eine Rolle spielt. Staszczuks Großmutter war noch in einer alten, magischen Welt verankert und auf eine sehr persönliche Weise mit Gespenstern verbunden. Bereits in dieser Geschichte zeigt sich, dass Andrzej Staszczuk in diesem Buch quasi an seinem eigenen Leben entlang erzählt. Es folgt eine Geschichte über Augustin, einen Schriftsteller, der nach einem Schlaganfall dem Tod entgegendämmert. Dann die Geschichte über Staszczuks alte Hündin. Staszczuk beobachtet ihr Sterben und billigt diesem eine Würde zu, wie man es für sich selber wünschen würde. Und irgendwie lässt einen der Gedanke nicht los, dass so manches Menschenleben am Ende ein ziemliches Hundedasein ist. Besonders packend und damit so etwas wie das Zentrum dieses kurzen Buches über das Sterben ist die letzte Geschichte mit dem Titel Gorchow, in der Staszczuk sich mit dem Tod seines engen Freundes Oleg auseinandersetzt. Ein Roadmovie, in dem die beiden Freunde durch das alte Europa fahren. Und indem Staszczuk dem Freund zwar zuhört, als dieser ihm erzählt, dass er Krebs habe, dann aber nicht mit Oleg darüber sprechen, sondern aus Hilflosigkeit nur schweigen kann. Kurzes Buch über das Sterben handelt aber nicht nur von eben dem Sterben. Es handelt auch von vergangenen Welten und davon, wie diese mit Sprache bewahrt und fruchtbar gemacht werden können. Indem Staszczuk in die eigene Jugend zurückblickt und seinen Aufbruch in ein anderes Leben schildert, mahnt es zum eigenen Nachdenken über den Tod und es mahnt zum Innehalten. Und das alles ist so poetisch geschrieben, still und zart, dass man das Buch tatsächlich in seiner Hosentasche mit sich herumtragen möchte, um es immer wieder zur Hand nehmen zu können und darin vielleicht eine Art von Trost zu finden.
Andrzej Staszczuks kurzes Buch über das Sterben ist soeben erschienen im Surkamp Verlag. Kein Kopftuch für die Schweiz und keine Gewehre für den Papst am Weltjugendtag. Das sind die Meldungen von Antonia Moser.
Die SVP will ein Verbot von Burka und Kopftuch. Das sagte der SVP-Nationalrat Lukas Reimann. Anlass dafür ist der Entscheid des Bundesgerichts vom 11. Juli, der besagt, dass 2 Schülerinnen im Thurgau das Kopftuch während des Schulunterrichts tragen dürfen. Ein Burka-Verbot hat die SVP bereits ausgearbeitet. Nun müsse man prüfen, ob eine weitere Initiative für ein Kopftuchverbot nötig sei. Die SVP-Sektionen sollen nun als erstes Vorstöße zu einem Kopftuchverbot vorbereiten und auf Bundesebene einreichen. Einzelne Anti-Burka-Initiativen sind auf Kantonsebene schon zustande gekommen. Das Tessin stimmt beispielsweise am 1. September darüber ab. Kopftuchträgerinnen wären von einem solchen Verbot aber nicht betroffen. Diese Woche kam es wieder zu Unruhen in Nordirland. Mitglieder des protestantischen Oranierordens wollten in Belfast einen Gedenkmarsch abhalten, der mitten durch katholisches Gebiet führen sollte. Die Kommission, die die Routen absegnen muss, genehmigte diese Route aber nicht. Ein protestantischer Gedenkmarsch durch katholisches Gebiet sei eine Provokation. Aus Protest gegen diesen Entscheid kam es zu Zusammenstößen zwischen protestantischen Demonstranten und der Polizei. Dabei wurden mehrere Polizisten verletzt und über 50 Personen festgenommen. In Nordirland bekämpfen sich Protestanten und Katholiken seit Jahrzehnten. Die Protestanten wollen Teil Großbritanniens sein. Die Katholiken Nordirlands wollen zu der Republik Irland gehören. In den 30 Jahren der Gewalt wurden fast 4000 Personen getötet. 1998 kam es zu einem Friedensabkommen. Seitdem hat sich die Situation entspannt. Die Katholiken bekamen mehr Mitspracherechte. Doch Nordirland bleibt gespalten. Bei den Märschen von Protestanten und Katholiken kommt es regelmäßig zu gewaltsamen Ausschreitungen. In Israel wehren sich orthodoxe Juden gegen den Wehrdienst. Darunter leiden Strengreligiöse, die jetzt schon in der Armee sind. Bisher waren strengreligiöse Juden vom Wehrdienst mehrheitlich befreit. Nur einige wenige schrieben sich ein. Nun müssen nach einer Wehrdienstreform 70% aller orthodoxen Juden den obligatorischen Armeedienst leisten. Dagegen gab es heftige Proteste, die aber keine Änderung erreichen konnten. Das Gesetz kommt in den nächsten Tagen vors israelische Parlament. Nun gehen die Orthodoxen auf die sogenannten Verräter in ihren eigenen Reihen los, die jetzt schon Armeedienst leisten. Es kam zu gewalttätigen Demonstrationen und Plakatkampagnen. Auf Plakaten wurden sogar Morddrohungen ausgesprochen. Auch wurden Soldaten von orthodoxen Juden direkt angegriffen. Politiker und auch einige orthodoxe Rabbiner verurteilten diese Aktionen und forderten zum Schutz und zur Unterstützung der Soldaten auf. Nächste Woche beginnt in Rio de Janeiro in Brasilien der Weltjugendtag. Mindestens 1,5 Millionen Menschen werden erwartet. Auch Papst Franziskus wird zu Gast in Rio de Janeiro sein. Deswegen verstärkt Brasilien die Sicherheitsmaßnahmen. Auf sozialen Netzwerken wurden Proteste gegen den Papstbesuch angekündigt. Sie wenden sich einerseits gegen die hohen Ausgaben für den Besuch und die Polizeigewalt. Andererseits riefen auch homosexuelle und feministische Gruppierungen zu Protesten auf. Schon im Vorfeld des Weltjugendtags kam es in Rio de Janeiro zu Demonstrationen und Straßenschlachten. Sie wandten sich gegen politische Missstände, aber auch gegen die Kosten des Weltjugendtags. Nun haben die brasilianischen Sicherheitsbehörden mehr Soldaten aufgeboten und überlegen sich, den Ablauf des Papstempfanges zu verändern. Der Vatikan lehnt dies aber ab und er soll die Sicherheitsbehörden auch gebeten haben, keine Soldaten mit Gewehren einzusetzen.
Soweit Antonia Moser. Sie war auch redaktionell verantwortlich für unser heutiges Magazin Blickpunkt Religion auf SRF 2 Kultur.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.